Ja, auch von meiner Seite, guten Morgen. Schön, dass wir uns nochmal wiedersehen nach doch einer ganzen Weile. Ich weiß nicht, wann ich genau das letzte Mal hier gewesen bin, aber das war definitiv letztes Jahr. Und viel hat sich verändert. Wenn man reinkommt, man sieht das gleich, die Stühle stehen anders, jeder ist maskiert. Aber es ist trotzdem schön, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und dass wir wissen können, dass Gott all das in seiner Hand hält und dass er noch der Chef ist. Auch wenn Corona vielleicht hin und wieder so den Eindruck vermittelt, dass wir irgendwie nichts mehr zu melden haben, dass wir keine Kontrolle haben. Gott hat sie noch und er hat das alles in seiner Hand. Trotzdem ist diese Zeit, in der wir im Moment leben, natürlich irgendwo spannend. Also man hat irgendwo am Anfang vom Jahr 2020 so seinen Plan vielleicht gemacht, was man also erleben will, was auch vielleicht an großen Lebensabschnitten dieses Jahr dran wäre, was angestanden hat. Und dann kommt so ein Virus und macht all das irgendwie so ein bisschen zunichte. Und man denkt, jeder Tag, der vergeht, ist wie so eine Ewigkeit. So ein Tag dauert so lange, wenn man über Corona nachdenkt. Und jetzt haben wir schon November, nächste Woche ist der erste Advent. Und wie schnell ist dieses Jahr doch vergangen, wenn wir zurückblicken? Und wenn wir nächstes Jahr ein neues Jahr starten, wer weiß, welche Pläne wir dann machen und was Gott uns da vielleicht zur Antwort gibt und sagt, nee, ich habe ganz andere Dinge vor. Und wir werden wieder von neuem überrascht sein, was Gott alles kann. Trotzdem, im Gemeindeleben ist auch diese Umstände, in denen wir sind, die lassen Spuren. Und die sehen wir immer wieder deutlich, wenn wir zum Beispiel mit Abstand hier sitzen müssen oder wenn man nicht singen darf oder wenn Veranstaltungen, die man sehr lieb gewonnen hat oder die man regelmäßig besucht hat, nicht mehr stattfinden können. Hauskreise in anderen Umständen oder so ein Adventsgottesdienst ohne Kekse. Ne? Was ist ein Adventsgottesdienst ohne Kekse? Aber wir stecken nicht da drin, wir müssen das Gott geben. Und sehr oft in diesem Jahr, ich weiß nicht, vielleicht ist euch, ist Ihnen das auch so gegangen. Zwischendurch habe ich mich mal gefragt, redet Gott überhaupt noch? Irgendwie fühlt sich alles gerade im Gemeindeleben so an, als würde jemand auf der Bremse stehen und es würde nichts mehr passieren, es geht nichts mehr vorwärts. Spricht Gott noch? Konfrontiert er uns noch mit seinem Wort? Und wenn ja, was ist denn meine Reaktion darauf? Ist das ein ganz anderes Wort, das ich von Gott vielleicht bekomme, als das, was ich mir wünsche? Wir als Menschen sind ja so gestrickt, wir wollen, dass die Probleme weggehen. Ne? Dann sagt man natürlich, okay, Gott, wir haben hier eine blöde Situation, die ist herausfordernd und ich verlange oder. Ja, man verlangt das wirklich eine Antwort von Gott, die das Problem löst. Und Gott sagt, noch einen Monat und noch einen Monat. Es dauert immer länger. Und irgendwie gewinnt man hin und wieder den Eindruck, dass Gott nicht mehr spricht. Aber stimmt das? Redet Gott wirklich nicht mehr? Und ich denke, die Antwort ist falsch. Gott spricht definitiv, Gott redet mit uns, Gott will auch mit uns Kontakt aufnehmen und er will uns mit seinem Wort konfrontieren und eine Reaktion von uns darauf sehen. Nur die Frage ist, sind wir bereit, sind wir sensibilisiert dafür, wie Gott uns versucht zu erreichen? Oder sind wir in unserem Kopf in so einem Schema drinne, ähnlich wie wenn man jetzt die Politiker anschaut, dass man sagt, okay, ich erwarte von der Politik eine Lösung für das Problem und die soll so und so aussehen. Und alles, was links und rechts daneben ist, empfindet man irgendwie als entweder falsch oder man nimmt das gar nicht richtig wahr. Und darum soll es heute Morgen gehen. Ich will, das will ich vorneweg sagen, ich kann auch nicht innerhalb von einer Stunde beantworten, auf welche Arten und Weisen Gott alles mit uns spricht oder auf welche Wege er uns konfrontiert. Aber wir können so einen kleinen Teil davon, können wir uns anschauen anhand von Gottes Wort, an einer Geschichte, die sehr hilfreich dafür ist, denke ich. Und die uns vielleicht auch ein bisschen hilft, uns nochmal neu einfach zu sensibilisieren und uns im Alltag die Frage zu stellen, wo begegnet mir vielleicht Gott sein Wort oder was will er mir sagen, wo ich das vielleicht nicht mehr erwartet habe. Einfach, dass wir unsere Sinne, unser Gedanken einfach neu darauf ausrichten, dass Gott wirklich mit uns sprechen will. Und das soll heute Morgen unser Ziel sein. Wir haben es eben schon gehört, heute Morgen geht es um eine Begebenheit aus dem Buch der Könige im Alten Testament. Das ist ein spannendes Buch, auch die Chroniken sind eigentlich spannend. Nicht in dem Sinne, dass da jetzt wahnsinnig viel passiert, aber man lernt sehr viele Menschen kennen, die verschieden mit Gott umgehen. Und auch hier in der Begebenheit, die wir heute Morgen uns zusammen anschauen wollen, lesen wir von einem König, der mit Gott seine Erfahrung gemacht hat, ganz anders, als wir das erwartet hätten oder vielleicht auch ganz anders, wie er das erwartet hat. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr das gerne aufschlagen. 2. Könige, Kapitel 22. Und da wollen wir die ersten 11 Verse zusammen lesen. Und da geht es um den König Josia. Josia war bei seinem Herrschaftsantritt 8 Jahre alt und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida. Sie war eine Tochter Adajas und stammte aus Boskat. Josia tat, was dem Herrn gefiel. Er folgte dem Vorbild seines Vorfahren David und ließ sich durch nichts davon abbringen. In seinem 18. Regierungsjahr schickte er den Staatsschreiber Schafan ben Asalja, den Enkel Mescholams, mit dem folgenden Auftrag in das Haus des Herrn, den Tempel. Geh zum Hohenpriester Hilkia und bitte ihn, das Geld bereitzuhalten, das in dem Tempel Jahwes gebracht und von den Torhütern eingesammelt worden ist. Es soll den Meistern ausgehändigt werden, die für die Ausbesserungsarbeiten am Haus des Herrn verantwortlich sind. Und diese sollen davon den Lohn für die Handwerker zahlen, für die Zimmerleute, Bauarbeiter, die Maurer und auch davon die Kosten für das Baumaterial begleichen, die für das Holz und die behauenen Steine vorgesehen sind. Die Meister sollen keine Rechenschaft über die Ausgaben des Geldes ablegen, man soll auf ihre Ehrlichkeit vertrauen. Und als der Staatsschreiber dem Hohenpriester alles ausgerichtet hatte, sagte dieser zu ihm: Ich habe hier die Schriftrollen mit dem Gesetz im Haus des Herrn gefunden, und gab sie ihm. Und Schafan nahm sie entgegen und las darin. Und dann ging er zum König und meldete: Deine Diener haben das Geld, das ich im Tempel vorfand, abgepackt und den Meistern ausgehändigt, die für die Ausbesserungsarbeiten am Haus des Herrn verantwortlich sind. Und er berichtete dem König auch, dass der hohe Priester Hilkia ihm eine Schriftrolle übergeben hatte, und las sie dem König vor. Als der König hörte, was in dieser Schriftrolle mit dem Gesetz stand, riss er seine Kleider ein. Es ist auch irgendwo eine ganz beeindruckende Geschichte bis zu diesem Punkt. Und vielleicht finden wir uns da irgendwo wieder. Wir sind so in unserem Alltag unterwegs, so wie der König auch. Er muss Verwaltungsaufgaben erledigen, muss gucken, dass der Tempel funktioniert. Wir gucken, dass unsere Arbeit läuft, unser Haus gepflegt ist, und wir kümmern uns um die finanziellen Angelegenheiten. Und wir lesen von diesem König ganz am Anfang, das war der erste Vers, den wir über ihn lesen, dass er ein gottesfürchtiger Mann war. Er hat nach dem Vorbild David gelebt. Also er hat sein Leben jetzt nicht irgendwie einfach vor sich hingelebt, sondern er wusste schon, es gibt Gott und dem sollen wir auch dienen, und wir versuchen das mit bestem Wissen und Gewissen. Und trotzdem sind diese Aufgaben da, die ihn so ein bisschen davon abzuhalten scheinen, das richtig durchzuziehen. Er ist beschäftigt mit seinen Aufgaben als König. Er ist derjenige, der das Volk leitet, der regiert. Und irgendwie scheint er über die Zeit so ein bisschen von dem Kurs in Richtung Gott, vom Kreuz, wenn man so will, abgekommen zu sein, was das Alltagsleben angeht. Jetzt nicht seine seelische Einstellung, sondern wie er seinen Alltag leben muss. Und mir ist das richtig aufgefallen. Und ich fand das sehr interessant, dass wir von einem König lesen, der dem Herrn treu ist und der nach dem Vorbild Davids lebt. Der tut, was Gott gefällt, das haben wir so gelesen. Und dann später, als es darum geht, dass die Schriftrolle gefunden wird, er gar nicht weiß, was drin steht. Ist doch interessant, oder? Und er las sie ihm vor. In Vers 10 und Vers 11 haben wir das gelesen. Und als der König hörte, was in dieser Schriftrolle mit dem Gesetz stand, riss er seine Kleider ein. Offensichtlich, weil er gar nicht so ganz genau wusste, was da genau drin steht. Und er gemerkt hat: Oh, wenn ich das höre und mein Leben sehe, dann läuft was schief. Josua wurde individuell, er in seiner Person, durch die Konfrontation mit Gottes Wort verändert. Rausgeholt aus seinem Trott, rausgeholt aus der Routine, in der er jeden Tag drinne steckt. Das ist wirklich so interessant. Er war gottesfürchtig und er kennt Gottes Wort nicht so richtig. Wenn wir Josua nehmen und unsere Gesellschaft sehen, für wie viele von uns gilt das vielleicht? In unserem Land sind viele Menschen Christen nach der Religion, die irgendwo in der Schule unterrichtet wird oder man sagt, wir sind Christen. Aber, und wir halten uns für sehr gottesfürchtig, aber wie viele Menschen wissen wirklich eigentlich nicht, was genau in Gottes Wort drinsteht? Weil ihnen diese individuelle Konfrontation, dieses, das wird mir in mein Herz auf einmal reingesprochen, fehlt. Und vielleicht sind wir auch als Gemeinde, wir lesen jeden Tag Gottes Wort, wir beten, wir treffen uns für Gottesdienste, wo immer wir können. Und vielleicht sind auch wir hin und wieder in der Gefahr, wo wir merken, ich lese das alles, ich höre das, aber in meinem Alltag spricht mich das irgendwie im Moment nicht so richtig an. Vielleicht kennt ihr diese Momente, wo man diesen Eindruck gewinnt, dass Gottes Wort schön ist. Man nimmt das zur Kenntnis, so wie eine Geschichte, ein Fakt. Man liest einen Artikel in der Zeitung, aber der betrifft einen nicht persönlich. Solche Zeiten gibt es immer wieder. Auch im Leben von Menschen, die Gott nachfolgen. Das Problem kann sein, vielleicht sind wir, weil es uns so gut geht, nicht darauf so eingestellt, dass wir uns den Problemen stellen wollen, die wir noch haben, weil wir mehr auf das Gute blicken. Vielleicht sind wir stolz auf uns selbst und denken, wir haben auch keine Probleme. Es gibt verschiedene Gründe. Vielleicht ist der Glaube an unser eigenes Gewissen so als Maßstab der Grund, weswegen man davon abkommt. Also wenn man sich unsere Gesellschaft anguckt, dann ist das der letzte Punkt gerade sehr häufig zu merken. Man denkt, wir sind ja gute Menschen, wir sind schon gut genug, um irgendwie in den Himmel zu kommen. Wir geben hier mal ein bisschen was, spenden da mal was, tun hier unser gutes Werk, ne, helfen der Oma über die Kreuzung, wenn die Ampel grün wird und denken, das reicht. Aber wir wissen eigentlich gar nicht als Gesellschaft, was steht eigentlich in Gottes Wort drin, obwohl wir uns alle Christen nennen. Und dann, das ist ja auch interessant, der König sagt ja nicht zu dem Boten, geh bitte zum hohen Priester und hol die Schriftrolle. Er sagt, geh dahin und hol das Geld, damit wir verwalten können, wie dieses Gebäude gepflegt wird, genau wie wir heute ticken. Wir gucken auf unser Konto und sagen, was können wir damit machen, dass es uns am besten geht, dass alles läuft, dass nirgendwo irgendwo Dreck ist, dass alles schön sauber ist in unserem Haus. Und wir denken nicht an die Schriftrolle, die im Haus des Herrn liegt. Wir denken nicht an die Bibel in unserem Regal. Und dann, was macht Gott? Ganz anders, als wir erwartet haben. Er gibt ihm die Schriftrolle. Er hat nicht aktiv danach gesucht. Und trotzdem ist Gott in der Lage, Josia ganz persönlich anzusprechen und in seinem Leben irgendwo zu sagen, hey, ich bin auch da, lies mal da drin und gucke, was du damit machst. Wo begegnet uns Gottes Wort genau so, wo wir es nicht erwarten, wie hier bei Josia? Wenn wir beschäftigt sind, unser Kontostand zu checken, wenn wir beschäftigt sind, auf unserer Arbeit alles richtig zu machen, wo begegnet uns da auf einmal, wie so ein Fingerschnipsen, ohne dass wir das erwartet haben, Gottes Wort? In einer Art und Weise, die wir auch hier in Vers 11 sehen, dass wir merken, oh, das betrifft wirklich mich. Merken wir das noch? Sind unsere Ohren im Herzen sozusagen dafür noch offen, individuell mit Gottes Wort konfrontiert zu werden? Es ist schön zu sehen, wenn wir dieses Kapitel lesen, dass Gott nicht darauf wartet, dass wir die Bibel oder dass Josia diese Bibel aus dem Schrank nimmt, sondern er wirft sie ihm quasi ins Gesicht. Wo begegnet Gott dir vielleicht jeden Tag in dem einen oder anderen Punkt, in einem Gespräch mit jemandem, in einem Wort, das du liest oder in einem Gedanken, der durch den Kopf geht, wo du es nicht erwartet hättest? Sind wir noch dazu in der Lage, uns selber diese Frage zu stellen, ob uns Gott durch gewisse Dinge noch was sagt? Oder ist das für uns schon so eingefahren, so sonntags morgens eine Stunde und dann vielleicht morgens oder abends, wenn ich noch 10 Minuten in meiner Bibel lese? Sind das die einzigen Momente, in denen Gott zu uns sprechen darf, in Anführungszeichen? Wo konfrontiert uns Gott in unserem Alltag, wenn wir auf der Arbeit sitzen, im Büro, wenn wir einkaufen gehen und stehen im Laden in der Schlange, wenn wir im Gespräch sind mit Kollegen, mit Familienmitgliedern, wo begegnet uns Gott da noch? Und wir merken es. Bei mir in meinem Leben, muss ich ehrlich zugeben, ich merke das sehr selten. Weil ich genau derjenige bin, der so ein bisschen eingefahren ist. So läuft mein Tag. Ich mache morgens das, ich mache mittags das, ich mache abends das. Montag, Dienstag, Mittwoch hat man so seine Routine. Und dann muss das alles in seine Schublade passen. Und Gott ist ganz anders. Und wenn man wirklich aufpasst, was man in seinem Alltag erlebt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Gott sehr oft mit uns individuell spricht, ohne dass wir das immer unbedingt zu 100% wahrnehmen. Und wenn dann so Zeiten kommen wie Corona und die Welt wird so ein bisschen aus den Angeln gehoben und unser ganzes Leben scheint auf dem Kopf zu stehen und man stellt sich die Frage, redet Gott eigentlich noch mit mir? Hat er mir was noch zu sagen? Dann sind es diese Momente, auf die man besonders achten muss, um nicht enttäuscht zu werden. Josia sucht nicht nach Gottes Wort. Er findet es trotzdem. Ich finde das wirklich eine sehr interessante Begebenheit. Ein König, der Gottes Wort, der Gott treu ist, der Gottes Wort aber nicht richtig kennt, der nicht danach sucht und trotzdem individuell damit konfrontiert wird und dann seine Kleider einreißt, weil er merkt, hier läuft so viel schief in meinem Leben, dass ich Umkehr brauche. Vielleicht, wer weiß, ist diese ganze Situation, in der wir dieser Tage leben, mit Corona auch von Gott so eine Art Problem, das er auf uns loslässt, mit dem Ziel, dass wir selber irgendwo in Gottes Wort anfangen, nach Antworten zu suchen und zu merken, okay, das betrifft mich und ich muss daraus und darf daraus was Positives für mich lernen. Und das ist doch eigentlich schön. Einen Gott zu haben, der das in seiner Hand hält, diese ganze Situation, und der trotzdem will, dass wir daraus was lernen. Wie bei Josia. Lass uns weiterlesen, wenn wir die Verse 11 bis 20 lesen, was als nächstes passiert. Als der König hörte, was in dieser Schriftrolle mit dem Gesetz stand, riss er seine Kleider ein und befahl dem hohen Priester Hilkia, Achikam ben Schafan, Achbor ben Mischaja, Schafan, dem Staatsschreiber, und Asaja, dem Vertrauten des Königs, folgendes: Geht und fragt den Herrn um Rat wegen der Worte in dieser Schriftrolle. Fragt ihn für mich, für das Volk und für ganz Juda. Denn der Herr muss zornig auf uns sein, weil unsere Vorfahren nicht auf die Worte in dieser Schriftrolle gehört und sich nicht nach dem gerichtet haben, was dort für uns geschrieben steht. Und da gingen die fünf Männer zu der Prophetin Hulda, die in der Neustadt von Jerusalem wohnte, und redeten mit ihr. Und sie war die Frau von Schallum ben Tikwa, dem Enkel von Haha, dem Aufseher über die Kleiderkammern. Und sie sagten ihnen im Namen des Herrn: Richtet dem Mann, der euch zu mir geschickt hat, Folgendes aus. So spricht der Herr: Passt auf, ich werde Unglück über diese Stadt und ihre Bewohner bringen, wie es in der Schriftrolle steht, die der König von Juda gelesen hat. Sie haben mir die Treue gebrochen und anderen Göttern Rauchopfer gebracht. Mit ihren selbstgemachten Götzenbildern haben sie mich zum Zorn gereizt. Und mein Grimm hat sich an dieser Stadt entzündet und wird sie verbrennen. Doch zum König selbst, der euch hergeschickt hat, um den Herrn zu befragen, sollt ihr Folgendes sagen: So spricht der Herr, der Israels Gott. Du hast die Worte gehört, die ich gegen diese Stadt und ihre Bewohner gerichtet habe, dass sie zu einem abschreckenden Beispiel und zum Fluchwort werden sollen. Doch du hast dich vor mir gebeugt, du hast deine Kleider eingerissen und vor mir geweint. Und darum habe ich dein Gebet erhört, sagte der Herr. Du wirst in Frieden sterben und im Grab deiner Väter bestattet werden. Du wirst das Unheil, das ich über diese Stadt bringen werde, nicht mit ansehen müssen. Und die Abgesandten richteten alles dem König aus. Wenn wir den ersten Teil sehen, dann lesen wir von diesem König, der völlig zufällig eigentlich mit Gottes Wort konfrontiert wird, der es hört und dann merkt, Mist, hier läuft was schief, und dann hingeht und über die nächsten Verse, diesen zweiten Teil, den wir gelesen haben, Gott befragt, welche Konsequenzen erwarten uns. Und Gott sagt, wenn du dich nicht an mein Wort hältst, dann passiert das, was in der Schriftrolle steht. Ich muss Gericht halten, denn ich bin ein gerechter Gott, der Sünde nicht einfach zulassen kann. Aber du hast die Reaktion gezeigt, die ich Gott mir von dir, Mensch, wünsche, nämlich zu erkennen, dass du falsch gehandelt hast und zu mir umzukehren. Darum wirst du leben. Was hier steht, was Gott Josia ausrichtet, ist das Evangelium pur. Jesus ist Jahrtausende später auf diese Welt gekommen, um für uns heute genau das Gleiche zu tun, uns sein Wort zu geben, uns damit individuell zu konfrontieren, es in unser Herz sprechen zu lassen, damit wir hoffentlich merken, dass wir diesen Jesus brauchen. Und gerade Corona, wo wir keine Macht und keine Kontrolle haben, ist ein guter Moment, darüber nachzudenken, was passiert eigentlich mit meinem Leben, wenn ich nichts mehr kontrollieren kann. Wo halte ich mich fest? Und vielleicht, und da will ich euch ermutigen, nutzt diese Zeit, damit wir unser Leben so ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Gott zu fragen, wo muss ich individuell in meinem Leben nochmal umkehren? Wo sind die Punkte in meinem Leben, wo ich vielleicht so ein Stück links oder ein Stück rechts vom Weg abgekommen bin? Wo willst du mich verändern? Wo sprichst du mich an durch diese Situation, in der wir gerade leben? Als Jesus am Kreuz starb, hat er gesagt, es ist vollbracht. Und damit meinte er, der Weg zum Himmel ist frei. Ewiges Leben. Wer von uns will gerichtet werden? Durch den allmächtigen Gott. Niemand. Wir wollen von ihm belohnt werden. Und das setzt voraus, dass wir diese Umkehr haben, dass unser Herz individuell davon betroffen wird, dass wir das nicht nur lesen und denken, oh, das ist aber schlimm, sondern dass wir das persönlich werden lassen für uns. Und zu Gott umkehren, so wie Josia es tat. Es ist schön, und das freut mich immer an Gottes Wort, dass es so klar ist. Gott sagt mir genau, wenn du Variante A wählst, tritt Konsequenz Y ein, und wenn du Variante B wählst, tritt Konsequenz Z ein. Ich weiß genau, wo ich dran bin. Es ist nicht so wie im Moment in unserer Politik, dass jeder irgendwie so seine Theorie hat, wie es richtig läuft und am Ende merkt man, eigentlich funktioniert gar nichts, sondern Gott sagt mir ganz klar, du hast die Wahl dafür und du hast die Wahl dafür. Und so wie du dich entscheidest, wird das Ergebnis sein und das sage ich dir schon heute. Wieso fällt es uns manchmal so schwer, einfach zu Jesus zu kommen und sein Wort festzuhalten, wo wir die Antwort finden? Vielleicht fällt es uns schwer, und das ist ein Problem unserer Gesellschaft, dass wir einen Gott haben wollen, der nicht straft. Wir haben die Erwartung an einen Gott, G-O-T-T, guter Opa, total taub, der mir gibt, was ich will, wann ich es brauche, wie so ein Kaugummiautomat, so 50 Cent rein, einmal drehen, unten kommt mein Kaugummi raus, aber strafen darf der nicht. Wir wollen einen Gott, der uns segnet, der uns gibt, was wir wollen, der immer für uns da ist, wenn wir den brauchen und wenn alles gut läuft, der aber auch gerne still ist. Aber so ist Gott nicht. Gott sagt, ich gebe dir diesen Segen, aber auf der anderen Seite erwarte ich auch von dir Gehorsam. Und wenn du nicht gehorsam bist, dann muss ich meinen Segen leider wegnehmen. Und wegnehmen ist für uns immer empfundene Strafe. Unsere Gesellschaft kennt das nicht. Und deswegen hat sie ein Problem mit Gott. Dietrich Bonhoeffer hat das schon gesagt. Ich weiß ja, jede Predigt muss einmal Dietrich Bonhoeffer zitieren. Das, glaube ich, lehrt man das in Prag? Witz beiseite. Dietrich Bonhoeffer hat das mal gesagt, als ihm die Frage gestellt wurde, wie konnte man damals im Dritten Reich es zulassen, dass die Nazis an die Macht kamen. Und seine Antwort war, es war die Lehre der billigen Gnade. Vergebung ohne Umkehr. Genau das ist das Problem, was wir heute auch haben. Wir wollen einen Gott, der uns vergibt. Wir wollen einen Gott, der uns ewiges Leben schenkt, der uns ein Paradies bereithält. Aber wenn der auf der anderen Seite von uns verlangt, dass wir gehorsam sind, dass wir umkehren, dass wir Verhaltensweisen ablegen, die er missbilligt, dann kriegen wir Kopfschmerzen. Josia hat geweint, als er gelesen hat, was in der Schriftrolle stand. Wann hast du zum letzten Mal die 5 Bücher Mose gelesen, hast die 10 Gebote gelesen und hast geweint? Weil du gemerkt hast, in meinem Leben läuft was schief. Ich muss von mir ehrlich sagen, nie. Und Gottes Wort will uns genauso ansprechen, dass wir in unserem Herzen merken, da ist so ein Nadelstich und auf den muss ich reagieren. Das will Gott erreichen. Wir müssen nicht weinen, wir müssen auch nicht unsere Kleider einreißen, aber wir müssen irgendwie eine Reaktion zeigen, die ausdrückt, dass das für uns persönlich wird und nicht nur irgendein Wort ist, das einer spricht. In der Zeitung kann ich das machen, mache ich gerne. Ich lese die Zeitung und dann liest man, oh, hier wieder irgendwas passiert, Autounfall, Drogenrazzia und denkt so, oh, schön, spannend, nehme ich zur Kenntnis und dann weg, Müll. Das betrifft mich nicht. Das verändert weder mein Leben, noch hat das irgendeine Auswirkung auf meinen Alltag. Gottes Wort sollte anders sein. Gottes Wort sollte in meinen Alltag reinsprechen und sollte mir immer wieder aufzeigen, hier ist eine Veränderung in deinem Leben nötig. Und diese Corona-Zeit, in der spricht Gott zu uns sehr, sehr viel. Wenn wir mit Abstand hier sitzen und uns fragen, wie kann Gemeinschaft aussehen in Gemeindeleben? Wie kann Gemeinde überhaupt aussehen, wenn man viele Dinge neu definiert? Da spricht Gott sehr viel und fragt uns, ist das, was du in deinem Kopf dir zurechtgelegt hast, noch das, was gerade gefragt ist? Ist das eigentlich das, was ich von dir mir wünsche? Das ist schön, wenn wir den Römerbrief lesen, da spricht Gott auch über die Gemeinde oder spricht durch Paulus zu der Gemeinde und er fordert Einheit. Was er gerade nicht fordert, ist Gleichheit. Wir können Gemeinde leben in einer Einheit, wir können hinter diesem einen Gott stehen, auch wenn wir in einer Gemeinde verschiedene Meinungen und verschiedene Ansichten haben in Bezug auf Corona und die Regeln und so weiter. Es gibt Menschen, die sind da sehr streng, die sagen, nee, so können wir das gar nicht machen und die kommen nicht mehr. Und es gibt andere, die halten das alles für einen Witz und sagen, ist alles nicht so schlimm, wir können so weitermachen wie vorher. Und dann hat man so ein gewisses Potenzial für Streit und das macht von der Gemeinde nicht Halt. Was Jesus von uns verlangt, wenn wir sein Wort lesen, dann sollen wir erkennen, dass wir trotz unserer unterschiedlichen Meinungen, und auch das ist ein wichtiger Punkt, wo Gott aktuell zu uns spricht, dass wir eine Einheit sein können. Er fordert nicht Gleichheit. Das ist ein Unterschied. Mann und Frau in der Ehe, da wissen wir das auch. Wir sollen eine Einheit sein. Dass wir nicht gleich sind, das weiß jeder von uns, der verheiratet ist. Wo merken wir, dass Gottes Wort uns in diesem Sinne anspricht? Oder ist unser Oberstübchen, was sich darin abspielt, der einzig wahre Weg? Gott will uns da antippen. Was Umkehr anbetrifft in unserem Leben, wo Sünde ist, aber auch wenn es um die Fragen geht, wie lebe ich eigentlich meinen Glauben? Wie kann ich Gemeinde dienen? Wie kann ich Gemeinde leben in einer Zeit wie dieser? Und vielleicht sagt Gott, Gemeinde, so wie wir das die letzten 200 Jahre kannten, war für die Zeit gut, aber jetzt ist eine neue Strategie gefragt. Warum? Weil ich das will und weil ich weiß, was ich tue. Und was er sich von uns wünscht, ist zu sagen, okay, das habe ich verstanden, ich nehme das in mein Leben auf, ich nehme das persönlich und versuche den Weg, den du jetzt einschlägst, mitzugehen, so gut ich das kann. Niemand ist perfekt. Auch das verlangt Gott nirgendwo. Aber er sagt, durch den Heiligen Geist, den ich euch geschenkt habe, kann ich euch verändern. Das setzt aber voraus, dass wir Gottes Wort in unserem Leben hören. Auch da, wo wir es zufällig hören. Wenn es uns zufällig begegnet und wir vielleicht gar nicht damit rechnen, dass es Gottes Wort ist. Gottes Wort ist nicht nur die Buchstaben in dem Buch. Gottes Wort kann auch sein, wenn ich mit jemandem spreche. Vier-Augen-Gespräch mit jemandem. Ein Gedanke, der mir kommt. Ein Freudengefühl, wenn ich irgendwo morgens im Zug sitze und die Sonne geht auf und ich sehe die bunten Farben. Da einfach zu sagen, danke Gott dafür, dass es mir noch so gut geht. Es könnte viel schlimmer sein, wenn wir ehrlich sind. Wo begegnet dir Gott individuell in deinem Leben? Dass wir es merken und wie Josia diese Reaktion zeigen, die wirklich beeindruckend ist und vorbildhaft für uns. Lass uns noch eine zweite Personengruppe angucken. Wir haben hier einmal gehabt Josia, eine Einzelperson, die von Gott angesprochen wird, der sagt, wir brauchen die Umkehr. Und wenn wir das nächste Kapitel aufschlagen, dann sehen wir, dass Josia das für so wichtig empfunden hat, dass er gesagt hat, nicht nur ich muss das hören, sondern das ganze Volk. Und wenn wir das lesen, finden wir noch weitere Punkte. Kapitel 23, Abvers 1. Da ließ der König alle Ältesten von Jerusalem und Juda zu sich kommen und ging mit allen Männern von Juda in den Tempel hinauf und mit ihm alle Einwohner Jerusalems, die Priester, Propheten und überhaupt das ganze Volk, klein und groß. Und er ließ ihnen das Bundesgesetz vorlesen, das im Haus des Herrn gefunden worden war. Und der König stand auf der obersten Stufe und schloss einen Bund mit dem Herrn. Und er verpflichtete das ganze Volk, dem Herrn nachzufolgen und seine Gebote, Anweisungen und Ordnungen mit ganzem Herzen und ganzer Seele zu befolgen, alles zu erfüllen, was in der Schriftrolle gefordert war. Und jetzt kommt was für mich sehr Beeindruckendes. Das ganze Volk trat in den Bund ein. Und der König befahl dem hohen Priester, den Oberpriestern, den Torhütern, alle Spuren des Götzendienstes aus dem Tempel zu entfernen, alle Geräte und Einrichtungen, die für Baal, die Aschera und das Heer der Sterne bestimmt waren, ließ er hinausbringen und außerhalb des Tempels und außerhalb Jerusalems in den Terrassengärten am Kidrontal verbrennen. Und die Asche ließ er nach Bet-El schaffen. Er setzte die Götzenpriester ab, die von den Königen Judas eingesetzt worden waren, und in den hohen Heiligtümern der Städte Judas und der Umgebung von Jerusalem Räucheropfer brachten. Er entließ alle, die dem Baal, der Sonne, dem Mond, den Tierkreiszeichen und dem Sternenheer geräuchert hatten. Er schaffte die Aschera aus dem Haus des Herrn hinaus, verbrannte sie im Kidrontal. Vers 7, er ließ das Tempelgelände, die Häuser der Männer abreißen, die sich dem Fruchtbarkeitskult prostituiert hatten. Vers 8, er entließ die Priester. Vers 9 und so weiter. Gott will uns nicht nur individuell, dir als Person begegnen, sondern er will uns als Gesamtheit begegnen. Josia auf der einen Seite, das Volk auf der anderen Seite. Hier sind wir als Gemeinde angesprochen. Hier sind wir vielleicht als Stadt Kaiserslautern, als Deutschland angesprochen. Es wäre schön, wenn man sich überlegt, das ganze Volk geht irgendwo hin auf so einen Berg und dann kommt einer und liest irgendwie die Schriftrolle vor. Stell dir das vor. Wie viel Einwohner hat Kaiserslautern? 100.000, stell dir vor, so viele Personen, groß und klein, alle sind dabei, gehen ins Kaiserslautern Fußballstadion, da passen die vielleicht alle rein. Vielleicht auch nett, wenn man Rasen voll macht noch, würden sie vielleicht alle Platz finden. Und dann kommt einer, der stellt sich oben irgendwie aufs Dach und liest aus der Bibel vor. und sagt, das hat mich persönlich so beeindruckt, dass ich hier die Priester von den Götzen, die wir früher hatten, weg. Die Götzenbilder verbrennen, muss weg. Das hat mich so berührt, dass dieser eine Gott mich angesprochen hat. Das müsst ihr hören. Und die hören das und sagen, boah, da wollen wir mitmachen. Und das ganze Volk tritt in den Bund ein. Stell dir vor, wie das wäre. Weil ein Mann individuell von Gottes Wort berührt worden ist und gesagt hat, da habe ich was gemerkt, in meinem Leben zu verändern, ist er in der Lage, durch Gottes Hilfe ein ganzes Volk zu einer Umkehr zu bewegen. Wie sehr würde ich mir das wünschen für unsere Gemeinden, dass einer so berührt ist, dass eine ganze Stadt Gott findet. Das würden wir uns alle wünschen. Manchmal begegnet uns Gott, und wir sind Teil dieses Kollektivs, auch auf diese Art, dass wir so einen Zeitungsartikel lesen und denken, ja, der ist nicht an mich persönlich gerichtet, aber doch geeignet, für mich was zu bedeuten. Wo begegnet uns Gott auf diese Art? Nicht, dass du sein Wort liest oder hörst, sondern dass jemand anders was sagt, was du einfach am Rande mitbekommst und es auf dich beziehen kannst. Das ist sehr interessant, wenn man die Psychologie betrachtet und wie Menschen ticken, dann ist es sehr oft so, wenn zwei sich unterhalten und ein dritter läuft vorbei und er hört, was die reden, dann denkt er, auch, die meinten mich. Die haben schlecht über mich geredet. Und dann macht sich einen wahnsinnigen Kopf darum. Und diese Spirale, wo man immer weiter so denkt, ne? Es gibt ja Menschen, die ticken so. Das ist erstaunlich, dass wir das auf uns beziehen. Aber wenn wir es über Gottes Wort lesen, natürlich, das war ja nur für die Israeliten. Warum sagen wir da nicht mal, da bin ich ja mit gemeint. Wenn es darum geht, dass so eine Sünde angesprochen wird in Gottes Wort und Umkehr an Personen gezeigt wird, wie das funktioniert und wie sich ihr Leben verändert hat, warum nehmen wir das nicht mal persönlich? Wo begegnet uns Gott in dieser Art? Josia schließt den Bund und das ganze Volk tritt ein. Das ist unser Wunsch für die Gemeinde. Vielleicht ist unser Problem, dass wir nicht glauben, dass das passiert. Wir geben Gott gar nicht die Möglichkeit, dass er so große Dinge tun kann. Weil Gott in der Schublade in unserem Kopf drin ist und die muss er rein. Aber Gott ist out of the box. Gott ist nicht in einer Schublade. Und manchmal, mir ist das manchmal so, bei mir merke ich das manchmal, ich traue Gott nicht alles zu. Ich sage das und ich predige das, dass wir einen allmächtigen Gott haben, der alles in seiner Hand hält, aber wenn es dann konkret um einen bestimmten Punkt geht, dann merkt man sehr schnell, dass man dafür betet und aber eigentlich schon denkt, ja, passiert eh nichts. Vielleicht kehren so wenig Menschen um, weil wir gar nicht mehr daran glauben, dass Menschen umkehren, weil wir gar nicht mehr glauben, dass so eine Geschichte wie hier bei Josia und dem Volk für uns Realität werden kann. Ich weiß nicht, was Josia gedacht hat. Dem war das einfach so wichtig, dass er Gottes Wort weitergegeben hat. Ich weiß nicht, ob der davon ausgegangen ist oder geglaubt hat, dass das ganze Volk in den Bund mit eintritt. Aber es war ihm jedenfalls so wichtig, dass er es ihnen gesagt hat. Und egal, ob er es geglaubt hat oder nicht, er hat sich darüber gefreut, dass das ganze Volk mitgemacht hat. Und die haben zusammen den Götzendienst sozusagen beendet. Welchen Götzen dient unser Volk? Welchen Götzen dienen deine Mitmenschen auf deiner Arbeit? Fußball ist im Moment schlecht. Man kann nicht ins Stadion gehen, ne? Das ist auch schnell erledigt. Aber was haben wir noch? Geld, Urlaub, neues Haus, neue Frau. Na ja gut, auch das ist ein Götze für manche Leute. Und all die Dinge sind gut. Aber wenn sie den Platz von Gott ersetzen, haben wir ein Problem. Und wenn wir davon angesprochen werden, dann sagen wir, das galt für Israel damals, aber für uns doch heute nicht mehr. Die Bibel ist so viele Jahre alt. Aber wir im Globus an der Schlange, zwei Leute vor uns sprechen miteinander und dann denken wir gleich, das sind wir mit gemeint. Hast du gesehen, was er da anhat? Ich? Oh nein. Warum? Tun wir das nicht bei Gottes Wort? Lass uns nochmal Vers 25 anschauen. Weder vor Josia noch nach ihm gab es einen König, der mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft zu dem Herrn umgekehrt wäre und sich so wie er nach dem Gesetz Moses richtete. Wenn ich auf dieser Erde meine Augen zumache, wünsche ich mir, dass Jesus mich mit diesen Worten im Himmel empfängt. vielleicht auch auf Platz 2. Aber dass Jesus zu mir, wenn ich hier diese Erde abtrete und die Menschen, die ich hinterlasse, über mich sagen, er war jemand, der dem Herrn nachgefolgt ist, der Umkehr gesucht hat und der mit ganzem Herzen diesem Herrn gedient hat, der sein Leben verändert hat. Wünschst du dir das nicht für dich auch? Das zu erreichen, setzt Umkehr voraus. Auf die eine oder andere Weise. Grundsätzlich die Umkehr von der Sünde hin zu Gott, ein Leben mit Jesus zu führen. Aber auch während dieses Lebens mit Jesus, wenn du diese Entscheidung, diese große, wichtige Entscheidung schon getroffen hast, gibt es immer wieder Punkte im Leben, wo Gott sagt, hier will ich dich auf eine neue Stufe bringen. Ein bisschen mehr von meiner göttlichen Existenz in dich einpflanzen. Und das bedarf Umkehr. Wie reagieren wir als Gemeinde, wie reagieren wir als Familien, wie reagieren wir als Volk, als Deutschland, wenn uns Gottes Wort in dem Leserbrief in der Zeitung begegnet? Ich kenne viele Christen, ich kenne mich auch selbst und ich weiß, dass sehr häufig, wenn ich irgendwo in der Zeitung so einen Leserbrief lese von irgendeinem spirituell angehauchten irgendwas, dass ich gleich denke, nee, das lasse ich mal lieber weg, ich weiß nicht genau, was das ist. Ne? Also man hat gleich so den Gedanken, oder auch wenn Leute die Gemeinde sehen, dass wir alle so Sekten sind und dass das alles irgendwie so ein bisschen seltsam ist, dass man da sehr vorsichtig sein muss. Und wir selber sind auch so. Manchmal denken wir, wenn wir was lesen, der Ansatz ist gut, aber so ganz überzeugt sind wir doch nicht. Wo begegnet uns Gott ganz anders, wie wir erwarten? Und wie reagieren wir darauf, wenn wir seine Stimme hören? Wichtige Fragen für uns. Lesen wir, hören wir und beziehen es nicht auf uns? Das ist die Variante 1. Lesen wir, hören wir und legen es wieder weg? Variante 2. Betrifft mich nicht, ist mir auch egal. Oder lesen wir, hören wir und lassen Veränderung zu? Variante 3. Und jeder von uns, glaube ich, kann ich so sagen, ist in der Gefahr, bei manchen Punkten im Leben, wenn es um Gott geht, Variante 1 oder 2 zu wählen. Es zu lesen, es zu hören, aber nicht zu denken, dass es für uns relevant ist. Nutz die Zeit von Corona, wo viele Dinge sowieso auf dem Prüfstand stehen. Auch dich selbst, deine Einstellung zu Gott, deine Einstellung zu Gemeinde vielleicht, aber auch die Dinge, wo du Angst hast, einfach neu vor Gott zu bringen und zu sagen, du hast mich dadurch angesprochen, durch diese Situation, in der ich dein Wort nicht erwartet habe. Aber ich will es jetzt auf mich beziehen und mir die Frage stellen, wie kann mich das verändern in einem positiven Sinne? Und wenn wir das tun, dann kann Corona für jeden Einzelnen von uns und auch für uns als Gemeinde eine riesige Chance sein. Und der Abstand, den wir halten mit 1,50 Meter oder dass wir nicht singen oder dass wir eine Maske tragen, wenn wir irgendwann im Himmel sind, spielt all das keine Rolle. Es spielt aber eine Rolle, wenn wir jetzt sagen, wegen der Maske und wegen dem Abstand kann ich Gott nicht mehr dienen und geben auf. Das spielt eine Rolle. Denk an Vers 25. Noch nie gab es jemanden, der wie Josia mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft Gottes Wort gefolgt ist und eine Umkehr bewirkt hat, die derart groß war. Ich wünsche mir für jeden Einzelnen von uns, dass Gott das sagt, wenn wir in den Himmel kommen. Amen.